Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Auch heute ziehen sich die Folgen der Corona-Pandemie durch die Themen dieser Sendung. In den USA brechen die Absatzzahlen deutscher Autobauer ein. In Großbritannien gerät die britische Wirtschaft immer mehr unter Druck. Dazu ein Gespräch mit unserem Korrespondenten. Und in Deutschland fragen sich die gebeutelten Luftverkehrsunternehmen, wie sie den massiven Ausfall des Passagieraufkommens womöglich einigermaßen abmildern können. Ist da das Geschäft mit der Luftfracht eine Chance? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir Sie wie gewohnt einladen, die neuesten Entwicklungen an der Börse live mitzuverfolgen und gemeinsam mit uns einen Blick in die Wirtschaftskommentare der Zeitungen zu werfen. Und jetzt schalten wir nach Frankfurt am Main, wo ich im Börsensaal unsere Reporterin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, in den USA tobt nach wie vor die Corona-Pandemie besonders heftig. Viele Autohäuser haben geschlossen, die Kunden bleiben zu Hause, machen sich vielfach eher Gedanken darüber, ob sie ihren Job behalten oder einen neuen bekommen. Heute Nacht kamen nun aus den USA schlechte Nachrichten für die deutschen Autobauer Volkswagen und BMW. Ihr Absatz bricht ein. Wie wird das bei Ihnen an der Börse gesehen?
Gut, dass der Absatz eingebrochen ist, das kommt jetzt nicht unerwartet. Die deutschen Autobauer verkaufen ihre Fahrzeuge ja auf der ganzen Welt und auf der ganzen Welt gab und gibt es nach wie vor ganz massive Beeinträchtigungen wegen der Corona-Pandemie. Ich habe mich kurz vor der Sendung mit Erik Heimann über die Situation der Automobilbranche unterhalten. Erik Heimann ist Volkswirt und Mobilitätsexperte bei Deutsche Bank Research. Von ihm wollte ich zunächst wissen, die schlechten Absatzzahlen aus den USA, sind die alle Corona geschuldet? Und hier ist seine Antwort.
Ja, momentan schlägt natürlich die Corona-Krise voll durch, weil in den letzten 2-3 Monaten die Möglichkeiten, ein Auto zu kaufen, sehr eingeschränkt waren durch den Lockdown. Das ist also der Hauptgrund dafür, dass momentan die Verkaufszahlen deutlich sinken. Der Tiefpunkt ist bereits hinter uns, aber natürlich war auch im Mai und dürfte auch im Juni noch die Corona-Krise der Hauptgrund für den Rückgang der Verkäufe sein.
Gibt es da regionale Unterschiede in den USA?
Ja, die Pandemie schwappt ja in den USA mit einer gewissen Zeitverzögerung durch das Land. Wir hatten am Anfang die Hotspots vor allem in New York und in anderen Bereichen im Nordosten. Mittlerweile ist der Süden stärker betroffen und, was ganz kritisch ist, die Fallzahlen steigen ja wieder beschleunigt. Also das sieht dort vom Infektionsgeschehen her nicht gut aus. Und regional werden schon wieder neue Lockdown-Maßnahmen ergriffen, beziehungsweise bislang gewährte Lockerungen zurückgenommen. Also da mag es schon noch weitere Probleme in den nächsten Wochen geben.
In China ein ganz anderes Bild. Dort ist der Autoabsatz den dritten Monat in Folge gestiegen. Ist dort das Schlimmste überstanden?
Ja, China war einfach früher dran, was die Corona-Krise anging. Dort hatten wir ja schon Ende Januar, Anfang Februar den Höhepunkt. Und in der Tat hatten wir im April dann eine Stabilisierung auf relativ niedrigem Niveau gegenüber Vorjahr. Und im Mai hatten wir dann schon einen deutlichen Zuwachs. Die Juni-Ergebnisse liegen noch nicht komplett vor, aber China sieht so aus, als wäre dort das Schlimmste überstanden, was zumindest den lokalen Pkw-Absatz angeht. Und das ist natürlich wichtig auch für die Hersteller weltweit, weil China der wichtigste Absatzmarkt der Welt ist.
Wenn wir nach Europa blicken mit der Wirtschaft hierzulande, geht es wieder aufwärts. VW beispielsweise verabschiedet sich von der Kurzarbeit, fährt die Produktion wieder hoch. Das klingt ja erst einmal beruhigend, aber dennoch, die Probleme sind ja noch längst nicht gelöst.
Ja, wir haben natürlich noch eine Zeit lang mit Corona und den Spätfolgen zu kämpfen. Auch wenn jetzt die Produktion wieder hochfährt und die Nachfrage sicherlich wieder nach und nach anzieht, wird das einfach noch eine Zeit lang dauern. Denn mit der höheren Arbeitslosigkeit und den gesunkenen Einkommensperspektiven werden viele Autokäufer zurückhaltend sein. Wir erwarten zwar, dass ein Teil der Verluste, die zum Beispiel in den Monaten, sagen wir, März bis Juni hingenommen werden mussten, bei den Autoverkäufen im Rest des Jahres ausgeglichen werden können, aber eben nicht vollständig. Und das bedeutet auch, dass dann die Produktion nur allmählich wieder hochfährt. Und wie Sie richtig sagen, die strukturellen Probleme sind nach wie vor vorhanden. Ich würde sowieso sagen, dass die CO2-Regulierung für den Autosektor das langfristig größere Problem oder die größere Herausforderung ist als die aktuelle Nachfrageschwäche durch Corona.
Wie steht die Autobranche denn insgesamt da momentan?
Momentan dominiert natürlich Corona die Schlagzeilen, weil es ein tiefer Nachfrageeinbruch ist, der sich dann entsprechend auch in den Produktionszahlen niederschlägt. Wenn man sich die deutschen Autohersteller anschaut, dann konnten sie zumindest in Europa in diesem schwachen Marktumfeld Marktanteile gewinnen. In den letzten Jahren haben die deutschen Autohersteller ja ohnehin in den meisten Märkten ihren Marktanteil ausgebaut, zumindest gehalten in den meisten wichtigen Automärkten. Die große Herausforderung ist jetzt, die Elektroautos auf den Markt zu bringen, die durch die staatlichen CO2-Regulierungen praktisch in den Markt gedrängt werden müssen, um die CO2-Grenzwerte in Europa einzuhalten. Und dort bin ich durchaus optimistisch für die deutschen Autohersteller. Da passt so das Bild, dass die Deutschen bei solchen Technologien oft nicht die Ersten am Markt waren, aber im zweiten Schritt dann die Besten.
Also es gibt Silberstreifen am Horizont, Aktien der deutschen Autobauer heute über 3% im Plus.
Dann kommen wir zu den Silberstreifen hier in Deutschland. Der Bundestag hat vor gut 2 Stunden den 2. Nachtragshaushalt zur Abfederung der Corona-Krise gebilligt. Rekordneue Verschuldung von mehr als 217 Milliarden Euro. Wie wird das bei Ihnen an der Börse bewertet?
Das kommt gut an. Viele Anleger sind wirklich optimistisch. Durch diese Konjunkturspritzen können zumindest in einigen Bereichen die schlimmsten Folgen der Corona-Pandemie abgefedert werden. Also man kann sich Zeit kaufen. Spannend wird es dann heute Nachmittag, wenn neue Arbeitsmarktzahlen aus den USA kommen. Das ist ja schon angeklungen, in einzelnen Regionen in den USA sieht es momentan nicht gut aus. Der DAX jedenfalls vor diesen Arbeitsmarktzahlen aus Amerika fast 2% im Plus. Er steigt auf 12.494 Punkte.
Im Blick auf die Finanzwerte, die Deutsche Bank heute zeitweise gut im Rennen. Warum?
Ja, von der Konjunkturerholung können auch Finanzinstitute profitieren in mehrfacher Hinsicht. Zum einen sind Unternehmen mehr bereit zu investieren und die Gefahr ist nicht mehr so groß, dass Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden können. Dann Aktien der Deutschen Bank 3% höher.
Dann der Blick auf Wirecard. Wie jeden Tag haben wir inzwischen gelernt, aus Sicht der Finanzaufsicht ist das gar kein Finanzdienstleister, sondern ein Technologieunternehmen. Warum waren da heute dann wieder die Zocker zugange?
Ja, die sind wirklich zugange. Nicht nur Wirecard selbst. Mittlerweile haben auch Tochtergesellschaften Insolvenz angemeldet. Immer mehr Kunden schränken ihre Geschäftsbeziehungen zu Wirecard ein. Immerhin, es gibt auch eine Vielzahl von Interessenten aus der ganzen Welt, die Interesse am Erwerb des Kerngeschäftes oder davon unabhängige Geschäftsbereiche haben.
Dann noch Bayer hat über die Platzierung von 4 Anleihen über 6 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Wie kommt das an?
Die Aktien plus 1,7%. Bayer braucht einfach Geld, um die vielen Verfahren bezahlen zu können.
Und dann noch der Blick auf Euro, Gold und die Anleihen.
Der Euro 1,1282 $, die Umlaufrendite von minus 0,45 auf minus 0,42% gestiegen und die Feinunze Gold 1.773,28 $.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und wir gehen nach Großbritannien. Auch dort hat die Corona-Krise die Wirtschaftsleistung drastisch einbrechen lassen. Dabei steht gerade die britische Wirtschaft wegen des Brexits noch einmal vor besonderen Herausforderungen. Ich kann jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten für Großbritannien, Burkhard Birke. Herr Birke, heute sind neue Konjunkturzahlen für die britische Wirtschaft gekommen. Wie sind die ausgefallen?
38% geringere Umsätze und Investitionen, 8% weniger Beschäftigung. Das signalisiert die jüngste Umfrage der Bank of England unter Wirtschaftsentscheidern im Juni. Und noch ein weiteres Datum, ein knappes Drittel der Beschäftigten waren im Juni noch auf Kurzarbeit. Also keine guten Aussichten. Covid-19 hat die britische Wirtschaft ganz schwer getroffen. Nur bedingt aussagekräftig sind die jüngsten Daten der Nationalen Statistikbehörde, die für das erste Quartal dieses Jahres einen Wachstumseinbruch von nur 2,2% des Bruttosozialprodukts ausweist. Im Vergleich dazu, die Eurozone hatte einen Einbruch von 3,6%. Bekanntlich hat ja aber Großbritannien später mit dem sogenannten Lockdown auf die Pandemie reagiert und so soll allein im April das Wachstum um ein Fünftel und für das gesamte zweite Quartal um insgesamt mehr als ein Drittel eingebrochen sein. Das schätzen jedenfalls Ökonomen auf der Insel. Und im Durchschnitt der Prognosen wird laut britischem Schatzamt ein Einbruch von 9,2% für das Gesamtjahr 2020 erwartet. Und ein regelrechtes Blutbad wird auf dem Arbeitsmarkt befürchtet. Bereits jetzt beziehen 2,8 Millionen Menschen Arbeitslosenunterstützung. 600.000 Jobs sind zwischen März und Mai bereits weggefallen. Jetzt kommen 1.700 bei Airbus hinzu, 20.000 bei EasyJet, Ryanair und Rolls-Royce. Keine guten Aussichten, zumal das 25 Milliarden Pfund schwere Kurzarbeiterregime, mit dem eigentlich über 9 Millionen Jobs garantiert wurden, bisher allmählich auslaufen soll.
Wenn Sie, Herr Böcke, von einem Blutbad auf dem Arbeitsmarkt sprechen, der britische Premierminister Boris Johnson hat ja vor 2 Tagen jetzt gerade ein milliardenschweres Konjunkturpaket angekündigt, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Was ist denn davon zu erwarten?
Nun, die Rede war, man könnte mit Shakespeare sagen, much ado about nothing, also viel Wind um nichts. Fakt war, dass Boris Johnson keine neuen Gelder versprochen hat, sondern nur bereits beschlossene Investitionen in Infrastruktur wiederholt und seinen Willen bekräftigt hat, bürokratische Hürden abzubauen und vor allem auch die Ungleichheit zwischen Nordengland und dem reichen Südosten des Landes um London ausgleichen zu wollen. Von einem Roosevelt's New Deal, also den Deal des amerikanischen Präsidenten nach der großen Depression, bei dem der Staat eine Summe von 2/5 des Sozialproduktes zur Stützung der Wirtschaft in die Hand genommen hatte, kann also auf der Insel keine Rede sein. Aber warten wir es ab, denn nächste Woche soll Schatzkanzler Rishi Sunak konkreter werden. Fraglich bleibt, wie viel Spielraum die Regierung hat, jenseits des Unterstützungspaketes von 330 Milliarden Pfund an Bürgschaften, Krediten und Hilfen, das ja bereits im März beschlossen worden war.
Wenn ich Ihr Stichwort New Deal mal aufnehme, aktuell in dieser Woche laufen ja die Verhandlungen der EU mit Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit. Und in den ersten 4 Verhandlungsrunden seit dem britischen EU-Austritt Ende Januar gelangen da ja kaum Fortschritte. Wie sehr lastet das auf den britischen Unternehmen?
Die Unternehmer sind, gelinde gesagt, ziemlich sauer. Corona bietet Boris Johnson eine perfekte Entschuldigung für jedwede wirtschaftliche Misere im Nachgang zu einem möglicherweise harten Brexit. Das glauben wir viele Unternehmer und viele Beobachter. Formell ist ja der Termin für eine Verlängerung der Übergangsfrist verstrichen. Heißt also, mit oder ohne Vertrag scheidet Großbritannien aus dem EU-Binnenmarkt Ende des Jahres aus, am 31.12. Und das bedeutet auch, ein Appell von rund 100 britischen Unternehmenschefs ist noch ungehört verhallt. Sie haben vor 2 Tagen noch einmal appelliert, die Frist zu verlängern. Insbesondere die chemische und pharmazeutische Industrie bangt um Zulieferketten. Aber im Zentrum der Brexit-Sorgen steht natürlich die Frage, ob die City of London, das Finanzzentrum, weiterhin Zugang zum EU-Binnenmarkt behält. Immerhin erwirtschaftet ja die City 15% des britischen Sozialproduktes. Die Tatsache, dass es keine Fristverlängerung gibt, könnte jetzt natürlich den Kompromisswillen beider Seiten beflügeln, zumal sich auch mit US-Präsident Trumps schwindenden Wiederwahlchancen auch die Hoffnung auf ein rasches Handelsabkommen zwischen Großbritannien und den USA verringern. Auf ein solches schnelles Freihandelsabkommen hatte ja Premierminister Boris Johnson große Hoffnungen gesetzt, wobei Großbritannien nach wie vor ja noch einen deutlich höheren Teil seines Handels mit der EU abwickelt und nicht mit den USA.
Die Wirtschaftslage in Großbritannien, das war unser Korrespondent Burkhard Birke. Vielen Dank. Und Themenwechsel: überall stehen Flugzeuge Corona-bedingt am Boden, die Passagiere fehlen und ganz so schnell wird sich das nicht ändern. Wenn aber Flieger am Boden bleiben, dann auch ihre Belly-Fracht, so heißt die Beiladefracht in Passagiermaschinen. Und immerhin die Hälfte der Luftfracht wird nicht in reinen Frachtmaschinen, sondern eben auf diese Weise als Beiladung transportiert. Wie soll das jetzt weitergehen? Industrie- und Verkehrsverbände haben heute darüber beraten und Dieter Nürnberger berichtet.
Allein am Flughafen Drehkreuz Frankfurt-Main wurden beispielsweise bis Juni 3,5 Milliarden Schutzmasken eingeflogen. Eine Zahl, die aus Sicht der Luftfrachtbranche zeigt, wie flexibel auf veränderte Notwendigkeiten reagiert wurde. Und schnell fällt in diesem Zusammenhang das Wort von der Systemrelevanz. Der Luftfrachtverkehr habe somit deutlich weniger gelitten als der Passagierflugverkehr, sagt Peter Gerber, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, BDL.
Die Luftfracht ist immer geflogen, auch in der allertiefsten Phase der Krise. Und das Minus, das wir hier sehen weltweit, liegt bei eher 15%. Die Luftfracht ist unverzichtbarer denn je. Sie hält die weltweiten Warenströme, die dringendsten Dinge aufrecht.
Zum Vergleich, im Passagierflugverkehr geht es erst seit wenigen Wochen wieder aufwärts. Doch nur rund 30% des normalen Streckennetzes werden derzeit geflogen. Tendenz steigend, doch bleibt das Minus enorm. Allerdings habe auch das geringere Minus beim Luftfrachtverkehr Auswirkungen, beispielsweise bei der Betreibergesellschaft am Frankfurter Flughafen, der Fraport AG, Vorstandsmitglied Michael Müller.
Wir gehen für Fraport davon aus, dass von den 20.000 Beschäftigten in den Konzernunternehmen etwa 3.000 bis 4.000 Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Und wir werden alles daran setzen, das ohne betriebsbedingte Kündigungen zu tun. ganz aktuell haben wir in unserem Frachthandling-Unternehmen ja sogar mehr Bedarf an Personal.
Bestimmendes Thema beim digitalen Branchengespräch Luftfracht am Vormittag ist der Weg aus der Krise. Der BDL betont vor allem fairere Wettbewerbsbedingungen. Nationale Regelungen wie die Luftverkehrssteuer sollten überprüft, eine gesamteuropäische Erhebung angestrebt werden. Auch ökologische Aspekte dürften aus Verbandssicht nicht fehlen. Neue Flugzeuge und auch alternative Kraftstoffe könnten langfristig spürbare Schadstoffreduzierungen bieten. Doch ohne einen verlässlichen Welthandel sei die Wende nicht zu schaffen, sagt Stefan Meyer von der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Protektionismus als Begleiterscheinung auch während der Corona-Krise sei der falsche Weg.
Anders als die Trump-Administration dürfen wir nicht auf Zölle und Abschottung setzen, um die nationale Produktion zu fördern. Nicht Abschottung macht unsere Wirtschaft widerstandsfähiger, sondern eine weitere Diversifizierung. Deswegen muss die EU bilaterale Verhandlungen zu Freihandelsabkommen entschlossen vorantreiben oder dort, wo sie abgeschlossen wurden, für ihre Ratifizierung sorgen.
Und einiges, was sich in der Corona-Zeit als hilfreich erwiesen habe, sollte per se auch nicht wieder zurückgenommen werden. Denn während der Krise spielten beispielsweise Nachtflugverbote für die Frachtflieger vielerorts keine große Rolle mehr. Die Branche sei damit behutsam umgegangen und habe die neue Flexibilität auch nicht überstrapaziert. Die Corona-Zeit dürfe deshalb nicht nur als Krise oder Herausforderung, sondern ebenso als Chance, einen Strukturwandel effizienter zu gestalten, gesehen werden. Und man hofft, dass spätestens 2023 wieder von Normalität bei den Bilanzen gesprochen werden kann.
Die Zukunft der Luftfracht, Dieter Nürnberger berichtete. Rund 7,7 Millionen Menschen in Deutschland, mehr als ein Fünftel aller abhängig Beschäftigten, waren 2018 im Niedriglohnsektor beschäftigt. Der Aufstieg in besser bezahlte Tätigkeiten gelang nur etwa der Hälfte von ihnen. Insbesondere für Frauen und ältere Arbeitnehmer ist der Niedriglohnsektor eine Sackgasse. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie des DIW Econ, einer Tochter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, im Auftrag der Güter. Das Lohr Bertelsmann Stiftung. Silke Schmidt berichtet.
Die neue Studie der Gütersloher Denkfabrik erscheint mitten in einer Woche mit scheinbar guten Neuigkeiten für Geringverdiener. Der Mindestlohn soll ab kommendem Jahr erhöht werden, allerdings nur in kleinen Schritten. Kleine Schritte, daran sind Verkäuferinnen, Taxifahrer, Pizzaboten und die Millionen anderen Niedriglöhner in Deutschland schon gewöhnt. Viele von ihnen haben sich auf schlecht bezahlte Jobs eingelassen, um aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen. Für die Statistik war das gut. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte bis zum Beginn der Corona-Krise Rekordwerte. Doch diese Erfolge hätten auch einen Preis, sagt Valentina Sara Consilio von der Bertelsmann Stiftung.
Dieser Erfolg hat natürlich auch Nebenwirkungen. Das heißt, der Niedriglohnsektor ist für viele Beschäftigte zur Sackgasse geworden. Jeder zweite von ihnen verharrt über mehrere Jahre in schlecht bezahlten Jobs und nur etwa einem Viertel gelingt der Aufstieg in eine bessere Bezahlung. Das heißt, wer einmal drin ist, kommt so schnell auch nicht aus dem Niedriglohnsektor wieder raus.
In keinem europäischen Land mit vergleichbarer Wirtschaftsleistung sei die Zahl der Niedriglöhner so hoch wie in Deutschland, so die Studienmacher. Auch gut ausgebildete Arbeitnehmer seien betroffen. Vor dieser Entwicklung habe er bereits vor 15 Jahren gewarnt, sagt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
Was wir im Grunde genommen gemacht haben, wir haben die Beschäftigungseffekte, die mit Leiharbeit oder eben mit dem Niedriglohnsektor erzeugt wurden, mit einer Amerikanisierung des Arbeitsmarktes erkauft. Das heißt, wir haben die Sitten auf dem Arbeitsmarkt verwildern lassen. Man hat nicht mehr sichergestellt, dass Menschen von ihrem Geld auch wirklich über den Monat kommen.
Die Corona-Krise offenbart schonungslos die Schattenseiten des Niedriglohnsektors, nicht nur in der Fleischindustrie. Besonders prekär sei die Lage bei Minijobbern, die keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Ein Reformvorschlag der Bertelsmann-Studie lautet deshalb:
Die Minijobschwelle liegt derzeit bei 450 Euro und die Autoren der Studie schlagen vor, diese auf 250 Euro abzusenken, sodass danach bereits Sozialversicherungsbeiträge fällig werden und deshalb die Minijobs unattraktiver werden und somit in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführt werden.
Die Studienmacher teilen aber nicht nur aus. Die gerade beschlossene Erhöhung der Mindestlöhne halten die Experten für einen Schritt in die richtige Richtung.
Die Erhöhung ist zu begrüßen in jedem Fall, aber es ist wichtig, dass auch die staatlichen Kontrollen ausgeweitet werden. Denn es bringt ja niemandem etwas, wenn wir jetzt einen höheren Mindestlohn haben und die Niedriglohnbeschäftigten davon aber gar nicht profitieren. Also es sind rund 30% aller Niedriglöhner, die den Mindestlohn gerade unrechtmäßig noch nicht erhalten.
Für junge Menschen könnten Niedriglohnjobs noch ein Sprungbrett für eine Karriere sein, so ein Fazit der Bertelsmann-Studie. Für die allermeisten, vor allem Frauen und Ältere, seien sie aber eine Sackgasse.
Der Weg aus dem Niedriglohnsektor in höhere Gehaltsklassen gelingt längst nicht jedem. Über eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung berichtete Silke Schmidt aus Gütersloh. Und wir kommen wie immer an dieser Stelle zur Wirtschaftspresseschau. Der Autobauer Volkswagen verzichtet auf den geplanten Bau eines neuen Werks in der Türkei und der Flugzeugbauer Airbus kündigt den Abbau von 15.000 Stellen an. Für die Kommentatoren sind das Indizien dafür, dass sich die Wirtschaft nicht so schnell von der Corona-Krise erholen wird.
Ein weiteres Werk hätte die bestehenden VW-Standorte im In- und Ausland unter zusätzlichen Druck gesetzt, notiert die Braunschweiger Zeitung. Anderswo Arbeitsplätze abzubauen, um Arbeit für das türkische Werk zu schaffen, das hätte weder das Management noch der Betriebsrat vertreten können. Aus einer tendenziell moralischen ist am Ende eine streng betriebswirtschaftliche Entscheidung geworden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Volkswagen hat die Pläne gekippt, weil schlicht die Nachfrage in absehbarer Zeit nicht gegeben ist. Und der europäische Flugzeughersteller Airbus hat das größte Sparprogramm seiner Geschichte aufgelegt, da die gebeutelten Fluggesellschaften ihre Neubestellungen fast samt und sonders stornieren. In diesen Tagen werden in vielen Management-Etagen die Mittelfristplanungen hinterfragt und angepasst. Airbus und Volkswagen sind Minitekel. Weitere solcher Botschaften dürften folgen. Der geplante Stellenabbau bei Airbus wirke zwar brutal, meint das Handelsblatt, doch im Vergleich zum Einbruch des Flugzeuggeschäfts, den das Unternehmen derzeit fast beschönigend auf 40% beziffert, ist er noch geradezu moderat. Beschönigend deshalb, weil die Zulieferer von heftigeren Rückgängen um die Hälfte oder mehr ausgehen und sich darauf einstellen. Der de facto eher maßvolle Schnitt bei der Belegschaft ist nur deshalb möglich, weil mehrere Regierungen Airbus mit langfristigen Programmen für die Kurzarbeit und finanziellen Garantien zur Hilfe eilen. Diese zur Abfederung der Krise eingeführten Maßnahmen sind aber kein dauerhafter Beitrag zum Geschäftsmodell. Mit der gestrigen Razzia bei Wirecard beschäftigt sich der Tagesspiegel aus Berlin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun neben Bilanzfälschung auch wegen Betrugs. Und das bei einem DAX-Konzern. Dabei schadet jede neue Schlagzeile dem deutschen Finanzstandort ein bisschen mehr. Gleichzeitig zeigt der Fall Wirecard aber auch, wie schnell eine rein nationale Finanzaufsicht in der heutigen Zeit an ihre Grenzen stößt. Zahlungen werden längst international abgewickelt, und zwar nicht nur von Großbanken, die etwa bereits auf europäischer Ebene überwacht werden. Deshalb müssen auch nationale Aufsichtsbehörden global stärker zusammenarbeiten.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau wie immer zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr, dann mit meinem Kollegen Günther Hetzke am Mikrofon. Und dann schauen wir auch auf die US-Arbeitsmarktzahlen für den Monat Juni, die gleich in einer halben Stunde unserer Zeit kommen werden. Damit geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt dann hier die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Reckers am Mikrofon. Ein Thema bei ihr: Leben retten mit Maske und Abstand. Die DRK-Wasserwacht am Schweriner See. Musik.